Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wieder soweit. Wir machen einen Rückblick und schauen auf den letzten Monat, nämlich den März. Und dafür begrüße ich ganz herzlich Christoph.
Hallo Birgit.
Hallo. Genau, Themen, über die wir heute reden werden, sind vielfältig. Zum einen geht es um Immobilien, die scheinbar wieder gekauft werden. Dann wie immer um Arbeitszeitentwicklung, Seitenaufrufe, Podcastaufrufe, was der Umsatz gemacht hat im März, der sah ja nicht ganz so gut aus. Dann wirst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was deine Vorbereitungen zum Halbmarathon angeht. Und zum Schluss werden wir dann noch über unser anstehendes Webinar reden.
Genau.
Genau, dann erzähl doch mal, jetzt kaufen die Mandanten wieder Immobilien. Wie kommt's?
Ja, das fand ich tatsächlich bisher die bemerkenswerteste Entwicklung seit Jahresbeginn. Wir haben es 2,5 Jahre haben wir beobachtet, oder was heißt beobachtet? Keiner unserer Mandantinnen oder Mandanten ist wirklich dazu gekommen, seinen Hauswunsch umzusetzen. Also wirklich 2,5 Jahre lang hat es, normalerweise hatten wir immer so 3, 4, 5, 6 Immobilien, die gekauft wurden im Mandantenstamm. Und damals war der Mandantenstamm ja noch deutlich kleiner. Und jetzt war es so, dass wir viele hatten, die haben Hauswünsche gehabt. Und es hat aber sich einfach nie ergeben. Entweder waren die, also weil die Gesamtkosten einfach viel zu hoch waren, die Preisvorstellungen zu weit auseinander lagen, die Immobilienzinsen immer weiter hochgegangen sind in der Planung, die Planung ständig angepasst werden mussten oder Ausbaukosten zu hoch waren und. Also das war so ein Potpourri über 2,5 Jahre, wo wir wirklich das, was jetzt in Nachrichten kommt, der Immobilienmarkt hat Probleme und so weiter und so fort, das haben wir quasi über 2,5 Jahre vorher schon wahrgenommen, dass in unserem Mandantenkreis wirklich keiner diesen Schritt gegangen ist, obwohl wir ja schon in so einer kleinen Bubble sind, wo wir wirklich, ich sag mal, vom Einkommensniveau her wirklich im oberen Bereich mit dabei sind bei unseren Mandantinnen und Mandanten und auch beim Vermögen. Also es sind einfach Mandanten, die Eigenkapital mitbringen ganz, ganz oft. Und selbst in dem Segment, wo man früher vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, ja, das sind die, die wirklich, wenn sie eine Immobilie haben wollen, sich einfach eine kaufen können, die Rechnung ging nicht mehr auf. Und jetzt ist aber wirklich so, dass wir innerhalb kürzester Zeit mehrere Objekte haben, die gekauft wurden oder die jetzt auch gekauft werden. Und da muss man sagen, dass das so aus unserer subjektiven Wahrnehmung, das ist jetzt natürlich keine gesamtdeutsche Erhebung oder sowas, aber aus unserer subjektiven Wahrnehmung, der Immobilienmarkt teilweise wieder in Schwung kommt. Wichtig ist, die Mandanten kaufen für Eigennutzung, also nicht aus Kapitalanlage. Da haben wir jetzt noch kein Objekt, das gekauft wurde als Kapitalanlage. Also das ist die erste Voraussetzung, ist für Eigennutzung oder was heißt Voraussetzung oder das, was alle eint dort. Das andere ist, dass mindestens Kaufnebenkosten und 20% Eigenkapital mitgebracht werden. Also mindestens, teilweise auch deutlich mehr. Und dass sehr, sehr gute Einkommen vorhanden sind und relativ viel freies Budget, so dass neben der Rate in der Regel noch eine höhere Sondertilgung möglich sein wird und die Darlehen so schnell zurückgeführt werden können und die Zinsen eben nicht ganz so einen durchschlagenden Effekt haben langfristig. So, also wer kann kaufen aktuell? Wer viel Eigenkapital hat und ein hohes Einkommen? Vielleicht noch extremer als vor ein paar Jahren, was so das Segment angeht, wenn man sich so prozentual, wer in Deutschland sich so ein Objekt kaufen kann. Wenn es jetzt nicht wirklich weit auf dem Land ist und sehr, sehr preislich niedrig angesetzt ist. Die Objekte haben aber nochmal eigene Risiken und dann brauchst du 5 Autos, damit du dich dort bewegen kannst. Also darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ist jetzt eher so Speckgürtel oder noch eine gute Lage, wenn man so möchte. Und was alle auch eint, dass nicht so sehr die Frage ist, rechnet sich das Ganze? Ist das ein lohnendes Investment? Sondern es eher so darum geht, ja, ich möchte gerne ein Objekt zur Eigennutzung. Mir ist auch bewusst, dass das finanziell wahrscheinlich bessere Entscheidungen gibt als die. Aber da spielt halt immer noch so ein Thema Lebenstraum mit rein. Lebensstandarderhöhung ist einfach eine Mischentscheidung zwischen Konsum und Anlage. So, also wenn man einen spitzen Bleistift ansetzt, sind das sicherlich keine Käufe oder sowas, die finanzielle Situation insgesamt verbessern.
Na, es ist dann die Nutzenfunktion, die zeigt, wo es hingehen soll. Und da zählt ja immer mit rein, welche Präferenzen die Mandanten haben.
Genau, also es geht weniger um die Frage, ist das beste Investment, sondern können wir uns das leisten?
Genau.
Und das muss man auch dazu sagen, das war schon immer so, es ist eine viel, viel bessere Entscheidung, als das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. So. Die Frage ist jetzt nur, ist es besser, als irgendwas anderes mit dem Geld zu machen? Hm. Sicher nicht immer, aber es ist auf jeden Fall besser, als das Geld auf dem Konto rumliegen zu lassen, was ja aber sowieso keine Option für uns war. Also zumindest nicht in großen, rauen Mengen, das Unverzins irgendwo rumliegen zu lassen. Das passiert hier in der Regel sowieso nicht. Genau. Also das war die oder ist bisher die bemerkenswerteste Entwicklung, dass wirklich so das Immobilienthema in unserem Mandantenstamm wieder vermehrt auf die Tagesordnung kommt und unsere Kalender dann auch füllt mit Planungsgesprächen, wo man dann halt schaut, wie wirkt sich die Immobilie aus, wie soll das Darlehen ausgestaltet sein, wie viel Eigenkapital wollen wir einbringen, wie schnell kann das Darlehen zurückgeführt werden, was ist mit Renovierungskosten und so weiter, welche laufenden Kosten sollen wir einplanen. Solche Termine stehen wieder vermehrt auf der Tagesordnung. Und dann auch manchmal relativ unverhofft, weil solche, meistens ist das dann, ja, wir haben ein Haus gefunden und jetzt muss schnell gehen und dann musst du Platz im Kalender schaufeln, damit das zügig dann vonstatten geht, weil an uns soll es am Ende nicht scheitern, logischerweise. Wir schauen, dass es alles zügig funktioniert, dass die Immobilien dann auch gekauft werden können und nicht irgendjemand anderes schneller ist.
Genau, deine Arbeitszeitentwicklung, hast du gemerkt, dass du wenig oder viel gearbeitet hast? Oder du hast ja wieder sicher die Stunden aufgeschrieben.
Ja, wie war es bei dir?
Also ich fand es neulich ganz interessant. Ich hatte da mal die ganzen Stunden vom letzten Jahr nachgetragen. Also aus meinen Excel-Listen in die Software, die wir haben. Und da ist mir schon aufgefallen, natürlich erstmal klar der 8-Stunden-Tag gegenüber dem 7-Stunden-Tag. Aber ich hatte dann auch immer einige Überstunden gemacht, dadurch, dass manchmal Gespräche ja auch später waren, später am Abend. Und gefühlt in diesem, so in dem letzten Vierteljahr, in den letzten paar Monaten, habe ich diese Überstunden wieder abgebaut.
Ja.
Also das ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied.
Ja. Auch bei mir Arbeitszeit niedriger als letztes Jahr. Bei dir ist ja sehr, sehr gleichmäßig verteilt am Ende des Tages. Du hast ja 35-Stunden-Woche runtergegangen von 40-Stunden-Woche. Und bei mir ist es so, dass es sehr flexibel passt sich das unserem Leben am Ende des Tages auch so ein Stück weit an und auch, ich sag mal, den Gegebenheiten, die wir im Betrieb gerade haben. Da sind auch mal Wochen dabei, wo sehr, sehr viel gearbeitet wird, dann sind Wochen dabei, wo wenig gearbeitet wird und so weiter. Jetzt hat unser Sohn am Freitag feiern wir unseren ersten Kindergeburtstag mit unserem, also ist nicht der erste Kindergeburtstag, aber der erste mit mehreren Kindern. Mit seinem besten Freund hat er schon mal eingemacht und jetzt sind wir aus dem Kindergarten ein paar dabei. Habe ich mir das auch freigenommen. Ja, und insgesamt arbeite ich weniger. Also ich bin im März wieder so auf 100 Stunden gekommen. Das sind 42 Stunden weniger als im Vorjahresmonat. Ja, da merkt man einfach diese Reduzierung auf 4 Tage, das ist das eine. Das wird dann auch nicht rausgeholt langfristig dadurch, dass ich am Wochenende ein paar Mal was mache. Das habe ich früher auch gemacht. Und ja, dann bereite ich mich ja aktuell sportlich gerade auf den Halbmarathon vor. Und da werde ich ab und zu mal wieder dran erinnert, wie anstrengend das ist. Wenn man nicht nur so eine kleine Joggingrunde am Abend oder früh läuft, sondern wirklich regelmäßig mehrmals die Woche und dann auch Kilometeranzahlen, die weit über die 10 Kilometer drüber gehen und auf dem Rad auch mal über 2 Stunden sitzt. Insgesamt bin ich so 30% unter der Vorjahresarbeitszeit und das ist dann zusammen mit einer Arbeitszeitreduzierung habe ich so ein bisschen das Gefühl dann auch, dass dann auch den wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus, was wir an Beiträgen haben, so ein bisschen ausbremst. Wir haben ja immer mal so kleinere Lücken, was die Veröffentlichung angeht. Das merken wir in den Seitenaufrufen, merken wir das gar nicht so stark im Vergleich zum Vorjahr, weil der Google ein sehr, sehr starker Kanal ist und wir so ein sehr, sehr großes Grundrauschen haben auf der Website. Aber beim Podcast merkt man es natürlich schon, wo es so mehr um die Neuveröffentlichungen geht und das Grundrauschen deutlich kleiner ist, als es auf der Webseite ist. Genau, das werden wir ja gleich bei der Reichweitenentwicklung sehen. Aber mir ist am Ende des Tages vor allem wichtig, dass unsere Mandanten immer ausreichend Zeit im Kalender haben. Dass wir zum Beispiel, wenn jemand eine Immobilie haben, ich saß jetzt am Freitag dann halt bis um 8 oder sowas, damit das noch alles funktioniert. Mhm. Und da kann man ja flexibel drauf reagieren. Das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, dass ich habe mir nicht für dieses Jahr vorgenommen, 30% weniger zu arbeiten. Sonst hat sich eher so natürlich ergeben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr angenehm, dass es so ein natürliches Atmen ist. Und so ist es bei mir. Die Arbeit ist eher so ein lebender Organismus, ohne so stringente, so ein stringentes Korsett.
Hm. Ja. Genau. Genau, du hast ja schon gesagt, dass man auf den Seiten oder an den Seitenaufrufen nicht wirklich sehen kann, dass wir weniger arbeiten, aber dann doch eher bei der Podcast-Entwicklung. Hast du konkrete Zahlen?
Ja, im März war es so, dass wir auf 903 Downloads gekommen sind. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zum Vorjahr. Da waren wir bei 1573. Und eigentlich will man ja immer im Kapitalismus wachsen. Genau. Dem Ziel sind wir gerade so ein bisschen abhanden gekommen. Also tatsächlich sind wir um 42,6% geschrumpft. Eigentlich müssen wir zumachen. Genau. Und ist aber auch so, dass wieder, ich glaube, wir hatten drei Veröffentlichungen. Einen davon Ostersonntag am 31. Hm. So, also das hat ja die Zahlen jetzt nicht noch groß nach oben gehoben. Also eigentlich hatten wir so zwei vollwertige Veröffentlichungen, die in den Monat reingefallen sind. Und das sind halt zwei weniger als noch im März 23, glaube ich. Und das merkst du dann halt schon. Insgesamt muss man aber sagen, brauchen wir nicht schönreden, ist der Podcast der Bereich gerade, wo wir uns hier unterhalten, der eher so, ja, wo man sich schon fragen kann, was machen, wie können wir den wieder anschieben?
Ja. Ja, wir bewerben den ja jetzt auch nicht aktiv. Ist ja nicht so, dass wir jedes Mal groß ankündigen auf allen sozialen Medien, dass wieder eine neue Folge raus ist.
Genau.
Und dann, wenn man dann unregelmäßig dazu noch veröffentlicht, ist, ja, erklärt sich das eigentlich auch ganz gut.
Ja. Trotzdem kann man ja immer noch nach der Qualität fragen.
Ja, wir klar.
Können besser werden und arbeiten ja auch regelmäßig dran. Ist nur immer, und das muss man sich halt immer vor Augen führen, ne? Ist so im Arbeitsalltag, es gibt halt ganz klare Prioritäten. Wir haben Zeitbudgets, die wir zur Verfügung haben. Unsere Mandanten, Mandantinnen stehen da ganz oben. Und dann kommt alles andere. So. Und in dem Rahmen kann man sich dann eben bewegen. Ist ja hier keine Hobbyveranstaltung am Ende des Tages. So. Mandanten, Mandantinnen müssen glücklich sein und der Rest ist dann, der soll auch funktionieren, da arbeiten wir auch dran. Aber ja, manchmal, also wenn ich jetzt die Entscheidung habe, ein Mandanten ruft an und sagen, wir haben gerade eine Immobilie, die müssen schnell sein, dann fällt halt ein Beitrag hinten runter. Klar, das ist unser Kerngeschäft. Mhm. Sollte nicht so sein, aber ist am Ende des Tages eine Kapazitätsfrage. Ja. Dann bei den Klicks auf der Finanzküche-Website über Google, da sind wir im Januar wieder um 16,2% gewachsen. Aber was heißt wieder? Wachstum hat sich so ein bisschen abgeschwächt. Wir waren immer ein bisschen drüber über diesen 16%. Sind auf 5.851 Klicks über Google gekommen im März. Und im März 23 waren es noch 5.036. Also da sind wir wieder gewachsen. Also insgesamt eine robuste Entwicklung. Allerdings, und das muss ich sagen, ist so Google der Bereich, der mir, da macht mir der Podcast so, was die Auswirkungen aufs Geschäftliche angeht, gar nicht so sehr Sorgen, sondern es ist tatsächlich eher so diese Kernsuchbegriffe. Wir versuchen ja auch global für diese Suchbegriffe Honorarberater, Honorarberater und Finanzberater zu ranken. Und da muss man sagen, da sind wir tatsächlich eingebrochen. So Ende Februar ging es los, da ging es wirklich, da muss Google irgendwas umgestellt haben. Also das haben wir schon öfters gehabt, dass dann plötzlich von einem Tag auf den anderen gehen die Rankings nach unten, da stellt Google wieder was um. Wir haben auch so das Gefühl, dass Google brutal regional geworden ist. Hm. Also hat der Kollege, der Markus ja auch, den wir letztens im Interview da hatten, dass ja, das ist schon, wenn du in Leipzig bist und du suchst Honorarberatung Leipzig oder in seinem Fall Versicherungsmakler Leipzig, dann hängt es schon davon ab, in welchem Stadtteil du sitzt, wen du angezeigt bekommst. Hm. Und ja, wenn du dann nicht super, super strong bist, was die Google-Bewertung, dann wirst du halt nicht mit angezeigt, wenn du nicht genau in dem Stadtteil gerade um die Ecke bist. Und da muss man wirklich schauen, dass man sich nicht zu abhängig von solchen lokalen Rankings dann auch macht. Hm. So. Genau, aber insgesamt sehen die Google-Rankings so über die ganze Webseite ziemlich gut aus, aber gerade so diese Kernsuchbegriffe, also meistens gewinnen wir halt Mandantinnen über diese Kernsuche, wenn du so möchtest, ist es gerade ein bisschen schwieriger, was wir zum Glück gar nicht so sehr aktuell in den Anfragen merken, oder?
Nö, im März sah es eigentlich ganz gut aus, da hatten wir ziemlich viele Anfragen im Gegensatz zum Februar, da war es ja eher ruhig.
Ja.
Aber ja, der März war eigentlich ziemlich gut.
Ja, das ist auch das, was mich mittlerweile so ein bisschen ein Fragezeichen immer hochkommen lässt. Wer entscheidet jetzt drüber, ob im Februar 8, 9, 10, 11, 12 Leute anfragen oder halt im März oder keine Ahnung mittlerweile. Also man erklärt sich das dann immer mit Ferien, aber in irgendeinem Bundesland sind immer Ferien.
Krankheit.
Ja, Krankheitswellen, solche Geschichten. Also wenn gerade, ja, sind bestimmt gerade viele Kindererzieher krank. Ja. Hatten wir auch in unserem Kindergarten. Ja, das sind häufig so höhere Mächte am Werk, wo man dann einfach über die Jahre dann aber auch gelernt hat, ein bisschen entspannt zu bleiben. und nicht jeden Tag hier Weltuntergangsstimmung aufmacht oder auch im Gegenteil, wenn es gerade gut läuft, hier nicht in Jubel ausbricht, weil man halt weiß, es kann morgen wieder anders aussehen. Das ist sehr, sehr interessant. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zum Performance-Marketing, wo man so Budgets frei hat und dann klickt, Werbung schaltet und dann Effekt merkt oder nicht. Wir sind ja sehr, sehr organisch unterwegs und da merkt man das. Ja. Genau, insgesamt Besuch auf der Webseite hat man 8.521. Das sind nochmal gut 800 mehr als im Februar. Ab nächsten Monat kann man auch mit dem Vorjahresmonat vergleichen, was so die Gesamtbesuche angeht. Da haben wir endlich ein Jahr voll mit unserem neuen Analytics-Tool.
Ja.
Genau. Also das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Was sind das? 270 Besucher am Tag oder sowas? Ja. Kann immer mehr sein, aber könnte auch weniger sein. Hm. Wichtig ist, dass die Entwicklung passt. So. Und wo sie nicht passt,
ist dann der Umsatz. Der ist dann nicht ganz so gut gelaufen wie die Seitenaufrufe.
Ja.
Er ist sogar, ja, zurückgegangen, auch zum Vorjahresmonat, oder?
Ja, es ist, also man kann schon von einem Einbruch sprechen.
Ja.
Wir waren ja noch bis, also die ersten zwei Monate waren wir gute 20% über Vorjahr. Und der März war dann Katastrophe. Da sind wir um 50,5% geschrumpft. Aber das ist schon ein bisschen was.
Ja.
Und wir sind jetzt quasi fast auf dem Euro. Ich glaube, das sind 5 Euro Unterschied oder sowas auf dem Niveau vom Vorjahr.
Mhm.
Kann sogar sein, dass im Vorjahr 5 Euro mehr waren, aber ich verbuche es mal unter identisch. Ja, und das ist schon was, wo man sagen muss, man kann jetzt sagen, ja, und so, und das hat den und den Grund. Der Grund ist relativ eindeutig. Im Januar, Februar hatten wir echt weniger Anfragen.
Ja.
Dafür sind wir jetzt schneller aus dem Anfrageloch wieder raus als im Vorjahr. Also im Vorjahr war ja der März, glaube ich, katastrophal, was die Anfragen anging. Dieser März war gut. Also so ein bisschen anders das Ganze als letztes Jahr. Bin aber was, also wir wollen ja so um 25% im Mittel wachsen. Wenn es mehr als 25% wird, ein super Jahr, wenn oder ein tolles Jahr, super Jahr, wenn wir um mehr als 50% wachsen. Und 25% ist so, das Jahr war okay. 0% soll es nicht werden, das wäre ja, mit dem Bestandswachstum, was wir hatten, eine Katastrophe.
Ja.
Genau. Und jetzt ist aber schon absehbar, dass das schwächste Quartal war im letzten Jahr, das zweite Quartal. Das war sehr, sehr dünn. Und jetzt werden wir dieses Quartal im zweiten Quartal deutlich besser abschneiden. Ich glaube, wir werden jetzt, wenn wir dann auf den April zurückgucken, sagen können, wir haben fast den Umsatz des gesamten zweiten Quartals gemacht im April im Vergleich zum Vorjahr. Mal schauen. Vielleicht bin ich da auch überoptimistisch, aber eigentlich sieht das ganz gut aus für jetzt den Monat.
Genau. Mhm.
Wir sprechen uns dann nochmal im nächsten Rückblick.
Genau. Ja, genau, soweit zu den Unternehmenszahlen. Kommen wir zum Privaten. Da hattest du ja schon über deine Halbmarathon-Vorbereitung gesprochen. Ist ziemlich anstrengend scheinbar. Halbmarathon waren 21 Kilometer.
Ja, 21, irgendwas. Also der Marathon ist ja 42,195 oder so.
Mhm.
Also Marathon kannst dann, Halbmarathon kannst dann logischerweise durch 2 nehmen.
Mhm.
Also ist noch ein bisschen was, aber ist tatsächlich von der Strecke jetzt. Also mir geht es da nicht darum, den zu finishen. Also, das ist wohl eher kein Problem, sondern ich habe also will dort auch eine Zeit laufen, wo ich sage, okay, bin ich schon auf einem Niveau, wo ich sonst ohne Training nicht hinkomme. Also sollte schon so um die 1,40 liegen dann die Zielzeit. Damit kommt man in so einem Volkslauf unter die Top 10% oder sowas. Genau. Und dann, wenn man noch ein bisschen schneller ist, wird es dann dünner. Was so die Leute angeht, die vor einem sind. Aber da gibt es immer 1, 2 Spezialisten, die laufen selbst bei einem Leipziger Halbmarathon 1:08 oder so. Da kommt es dann nicht so leicht hin. Das ist dann schon Leistungssport.
Hm.
Genau. Und da, und das habe ich mir wieder dann auch, und das ist ja immer das Spannende, was du so aus so privaten Herausforderungen dann auch, also ist nicht primär, warum ich das mache, aber du nimmst ja dann auch immer so parallel mit für mich so ins Berufliche mit rein. Und ich habe auch schon immer gesagt, und das, was wir hier machen beruflich, das ist halt auch eher ein Marathon als irgendwie was, wo du sagst, okay, wir gucken uns ja Monatsrückblicke an. Also das schwankt einfach extrem stark. So Quartal ist dann schon aussagekräftiger und Jahresrückblick kannst du dann wirklich sagen, okay, wir sind auf dem richtigen Weg oder nicht.
Mhm.
Und du musst dir einfach den Dingen Zeit geben und dasselbe, also das war das, was ich in meiner Jugend und dann auch Anfang der 20er falsch gemacht habe. Ich habe einfach auch so eine Vorbereitung immer wie so ein Sprint angegangen und dann führt das immer dazu, dass du dann mal zwischendurch mal 2-3 Wochen nicht trainieren kannst, weil irgendwas Ruhe braucht. Ich habe immer das Thema gerade Achillessehne und da, also ich mache mittlerweile jeden Tag, nenne ich es mal Reha, also so wirklich wie so ein Leistungssportler, also es sollte wie ein Leistungssportler sein, aber auch da weiß ich, da wird das Thema, wenn das vom Verein nicht hochgehangen wird, vernachlässigt. Jeden Morgen, teilweise abends, teilweise nochmal zwischendurch, werden da die das Stützapparat durchgedehnt und massiert und sonst irgendwas. Genau, also nicht von externen, also irgendwann hole ich mir dann mal einen externen Physio mit dazu vielleicht. Aber aktuell alles in Eigenregie. Und nur so geht es dann wirklich auch, dass ich bisher wirklich fast ohne Unterbrechung durchtrainieren konnte. Hatte jetzt mal so eine Woche, die war so ein bisschen kritisch, da habe ich plötzlich die andere Achillessehne wieder ein bisschen gemerkt. Also ich habe Probleme mit beiden tatsächlich.
Okay.
Da habe ich dann aber rausgenommen und bin aufs Rad komplett umgestiegen. Hm. Und nach einer Woche war es besser als vorher. Also da bin ich wirklich auf einem guten Weg, wenn ich halt diesen Gradmesser beibehalte und nicht überpace. Hm. Weil ansonsten bist du dann wieder ein halbes Jahr raus und es war alles für einen Eimer. Hm. Genau, und was ich dort halt mir mitgenommen habe wieder, ist wirklich so dieses, zum einen ist, auch wenn wir jetzt ein Gespräch haben oder so, das ist das Highlight, so, das ist die Belohnung für die ganze Arbeit, die du vorher hattest. Genauso ist der Wettkampf am Ende, das ist die Belohnung für das Training vorher. Und dieser Wettkampf ist eigentlich egal, so, weil entscheidend ist, was du vorher gemacht hast. Wenn das vorher passt, wird der Wettkampf gut. Klar kann es äußere Einflüsse geben, bist krank oder das Wetter ist Mist oder in der Beratung passt irgendwas nicht an dem einen Tag. Aber wenn du alles gemacht hast, damit es funktioniert, ist eigentlich, und so gehe ich mittlerweile auch in Prüfungssituationen rein, die Frage ist ja, hast du alles gemacht, dass es gut werden kann? Und das will ich auch meinem Sohn mitgeben. Wenn er vorher alles gemacht hat und dann eine 6 mit nach Hause bringt, dann ist es halt so. So, genau. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich weiß zum Beispiel, ich bin gut vorbereitet auf den Halbmarathon, zumindest für die 1,40, die ich haben will. Das kann sich ausgehen. Jetzt habe ich noch 1,5 Wochen gerade Zeit. Und jetzt geht es noch darum, so den Feinschliff zu machen. Und im März bin ich 102 Kilometer gelaufen und 234 Kilometer auf dem Rad unterwegs gewesen. Insgesamt sind es so 18 Stunden Belastungszeit. Und dazu kommt dann die ganze Dehnerei und sowas. Also bin bestimmt locker 25 Stunden mit dem Thema beschäftigt gewesen. Und das ist jetzt wirklich, habe ich sukzessive aufgebaut. Ich glaube im Januar, ich habe hier die Zahlen noch da, bin ich gerade mal 60 Kilometer gelaufen und 50 Kilometer auf dem Rad gewesen. Und im Februar waren es dann schon 87 Kilometer laufen, 89 Kilometer auf dem Rad. Da bin ich bei 11 Stunden 30 reine Belastungszeit gewesen. Das waren noch, also und zum Februar habe ich mich im März 56% nochmal gestiegen, was die Belastung angeht. Einmal wirklich so einen 4-Tage-Block gehabt. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn du nicht diese Basis gelegt hast. Und das ist das, was wir auf Arbeit die ganze Zeit auch machen. Basis, Basis, Basis. Auch wenn einen das vielleicht irgendwann nervt. Aber das ist ja genau das, warum auch die Webseite so gut funktioniert und warum es für die Webseite eigentlich egal ist, wenn wir mal einen Beitrag auslassen, weil die Basis einfach extrem gut ist. Da sind 300 Artikel da oder keine Ahnung wie viel und die werden halt gefunden. So, und ob da jetzt 301 Artikel da sind oder 300, das ist dann für das große und ganze Bild eher unentscheidend. Und das habe ich mir auch mitgenommen. Du kannst also aus den letzten 2 Jahren, wo ich mit der Achillessehne zu tun habe, du kannst dir, also ein Training mehr oder weniger ist eigentlich wurscht fürs Endergebnis, wenn es nicht so oft passiert, aber du kannst dir mit einem Training alles kaputt machen. Also wenn du merkst, die Achillessehne zieht und du ziehst das Training durch, obwohl du weißt, okay, wäre es vielleicht besser, einen Tag Pause zu machen oder zwei, dann kann es sein, dass du, weil du auf diese eine Einheit bestehst, dir das ganze Training kaputt machst. Und das ist was ich viel, viel besser handeln kann als noch vor, ja, in den letzten Jahren. So wirklich drauf zu hören und zu sagen, okay, es gibt keinen festen Training, es gibt einen Rahmen und den Rahmen musst du halt so ausfüllen, dass es zu dir passt. Also wenn ich immer nach meiner Uhr laufen würde, was sie mir für ein Training vorschlägt, dann fehlt ein bisschen das Individuelle. Und ich merke jetzt auch erst zum Schluss wirklich, ich hatte jetzt so eine Phase, da hat es stagniert und plötzlich ging es da wieder nach oben. Also manchmal arbeitest du auch so an Schwellen, wo du weißt, okay, bist eigentlich auf dem richtigen Weg, aber es passiert gerade nichts. Mhm. Und dann merkst du, das war doch, merkst eine Woche später, okay, 2 Tage Pause, Schnupfen ist weg und plötzlich merkst du, dass du eine Basis gelegt hast. Und das sind so irre Parallelen, finde ich immer, zwischen verschiedenen Lebensbereichen. Das ist ja am Ende auf alles übertragbar. Auf Beziehungen, wenn da die Basis nicht stimmt, dann, ja, eigentlich, also das ist die Beziehung auf Arbeit, Beziehung zu Hause, also das ist ja alles am Ende, wenn der Alltag kacke ist, dann reißen es die paar Highlights zwischendurch nicht raus. Das ist so das, was ich mir wieder aus den 4 Monaten Vorbereitung auf den Halbmarathon mitgenommen habe und aus den ganzen Vorbereitungen, die in den letzten Jahren schiefgegangen sind. Das ist ja auch die Wahrheit. Ich will den jetzt eigentlich nicht erst seit diesem Jahr laufen. Und das Ziel wäre eigentlich auch gewesen, Marathon zu laufen. Da habe ich aber auch einfach gesagt, das ist dieses Jahr noch nicht die Zeit dafür. Wenn ich jetzt direkt auf den Marathon gehe, ist das der sicherste Weg wieder in die Verletzungspause. Ja. Und manchmal brauchen auch Sachen mehr als 3-4 Monate. Ja, ansonsten freue ich mich drauf, wenn dann aber auch der Halbmarathon dann erstmal durch ist. Ich glaube, noch mehr freut sich meine Frau drauf.
Dass du dann wieder Zeitkapazitäten übrig hast?
Naja, die Zeitkapazitäten sind es, glaube ich, gar nicht so sehr. Ich lege das immer so, dass ich loslaufe, wenn die beiden noch schlafen. Also so viel müssen die gar nicht auf mich verzichten. Aber ja, wie soll ich sagen, wenn man eine intensive Einheit hatte, dann merkt man das den Tag über. Und dann kommt vielleicht die ein oder andere schärfere Diskussion zustande, als wenn man das nicht gehabt hätte. Ohne dass jetzt schlimm ist, aber logischerweise merkst du es, wenn du einen Tempolauf über 12 Kilometer hattest, dann bist du platt.
Ja.
So. Und dann fehlen vielleicht die Kapazitäten, um nach dem Reifenwechsel noch mit dem Sohn zu spielen. Genau.
Ja. Ja, sehr schön. Bin gespannt, wie der Marathon dann läuft. Oder beziehungsweise wie du läufst. Und ja, aber sind noch erstmal beste Voraussetzungen, würde ich sagen.
Ja, bis ich dann wieder einen Schnupfen vorher kriege. Das weißt du nie, das kann immer was dazwischen kommen.
Wir drücken die Daumen. Genau, und damit kommen wir ja auch zu einem neuen Highlight in unserem Programm.
Ja, vor allem zu deinem Highlight.
Genau, mein allererstes Webinar, wir hatten ja letztes Jahr eigentlich schon irgendwie ganz viel geplant. Jetzt ziehen wir es tatsächlich durch. Das Webinar hat den Titel Nachhaltiges Investieren mit ETFs zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Ja, auf was gehst du da ein?
Genau, also es geht grundsätzlich erstmal darum, welche Ansprüche ja unsere Mandanten zum Beispiel haben, wenn sie nachhaltig Geld investieren wollen. Das heißt, man hat ja dann immer die Vorstellung, man gibt sein Geld an den Kapitalmarkt, dort vor allen Dingen in nachhaltige Produkte und am Ende soll dieses Geld dann dafür sorgen, dass sich auch tatsächlich in der Wirtschaft, in der Gesellschaft Sachen verändern. Ja. Und da gibt es einige Mechanismen, die wirken sollen, die ja vielleicht dann eben doch nicht ganz so wirken, wie sie gedacht waren, beziehungsweise nicht ganz die Auswirkungen haben, die eigentlich versprochen werden. Und ich habe einfach viel bei der Lektüre festgestellt, dass es da zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine große Lücke klafft. Und in dem Webinar gehen wir eben ganz genau darauf ein, wie soll es in der Theorie eben aussehen, also wie sehen diese Mechanismen konkret aus und wie sind sie dann tatsächlich auch in der Praxis. Das heißt, sorgt mein Geld, was ich am Kapitalmarkt gebe, tatsächlich dafür, dass die Welt ein besserer Ort wird?
Ja.
Das ist so, genau, im Groben und Ganzen.
Webinar ist wann?
Es findet am Montag, dem 22. April statt. 17.30 Uhr.
Genau, Technik ist Zoom, genau. Damit haben die meisten schon gearbeitet, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden. Ja, einfach anmelden, ist kostenlos. Ja. Waren zu kompliziert, eine Bezahlfunktion zu integrieren, haben drüber nachgedacht, aber dann musst du das über Zapier machen, noch irgendein Premium-Account dort abschließen und dann irgendwie verknüpfen und da hat uns einfach die Zeit gefehlt und wir dachten, was soll's. Machen wir das Ding kostenlos.
Eben ist ja auch das allererste.
Um die Schranke möglichst auch runterzunehmen.
Genau.
Und das Schöne ist, vor allem Webinar, wir wollen mit euch in Austausch kommen. Also gerne Fragen mitbringen, Fragen stellen. Wenn wir was nicht beantworten können, dann machen wir es hinterher per E-Mail recherchieren. Das ist aus meiner Sicht, ich habe auch schon mal Webinare gemacht vor ein paar Jahren, so dieser Austausch, wenn der zustande kommt, das ist eigentlich am Ende das Schönste.
Genau, also so ist auch geplant. Der Vortrag wird ungefähr 1 Stunde dauern, vielleicht auch 1/3 Stunde. Und der Rest, 3/4 bis 1/2 Stunde, ist dann eben wirklich für Diskussionen und Fragen gedacht.
Genau, also plant euch so 1,5 Stunden ein, da seid ihr gut dabei. Eigentlich der Inhalt, eine knappe Stunde und dann Fragen. Genau, also alles, was euch zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, könnt ihr gerne mitbringen. Ob wir alles beantworten können in dem Rahmen, keine Ahnung, aber wir können es versuchen.
Es ist auch ein sehr weites Feld und ja, auch sehr komplex. Ich versuche es so weit runterzubrechen, dass man sich wirklich auch gut was mitnehmen kann. Ja, aber wir wissen eben auch nicht alles.
Ja, Thema ist auch wichtiger denn je. Also ich habe wieder, also da ist mir langsam schwindet so die Hoffnung. Temperaturrekord hier, Temperaturrekord da. Ja, also Wahnsinn. Also wie warm das jetzt schon wieder im April war. Ich weiß, das Wetter und kein Klima, kurze Frist. Aber mittlerweile hat man ganz schön häufig Wetter und kein Klima. Und irgendwann wird es zu Klima. Also ja, das Thema ist aktuell. Und wenn da die Finanzbranche irgendwas dazu beitragen könnte, um ich sag mal, ein paar Themen im Bereich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist auch nicht nur Klimawandel, da geht es noch um viel, viel mehr. Menschenrechte und sonst irgendwas. Und wenn die Finanzbranche da einen Beitrag leisten könnte, wäre es einfach gut.
Ja. Genau.
Und genau der Frage werden wir so ein Stück weit nachgehen, insbesondere dann auch aufs Thema ETF, weil das ist was, was viele einfach dann nutzen, um die Anlage dann auch umzusetzen. Genau.
Genau, wir nehmen da ein paar Praxisbeispiele auch mit raus, ein paar ETFs, die wir dann auseinandernehmen und wirklich ganz genau gucken, was machen die jetzt und was bringen die dann auch tatsächlich für die Nachhaltigkeit.
Ja.
Genau, in der Hoffnung, dass informierte Privatanleger dann auch dafür sorgen, dass sich dann was ändert und dann die Wirklichkeit näher an den Anspruch ranrückt.
Ja, also anmelden, anmelden, anmelden. Wir freuen uns auf dich. Dann sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Wir haben gesagt, meine Damen haben Priorität. In 9 Minuten habe ich, glaube ich, Termin.
Genau. Ja, genau. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis zum Webinar auch.
Alles klar. Bis dahin.
Ciao.